Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mitte der 1960er Jahre. Unmut macht sich breit. Kritik an den Verhältnissen hieß auch Kritik an Architektur und Stadtplanung. Das liest sich dann so. Man pferche den Angestellten hinter den uniformierten Glasfassaden auch noch in die uniformierte Monotonie der Wohnblocks. Und man hat einen Zustand geschaffen, der jede Planung für eine demokratische Freiheit illusorisch macht. So hat es der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich formuliert. In der Unwirtlichkeit der Städte sind wir weiter, Isabel Maria Finkenberger?
Ich glaube schon, dass wir weiter sind. Wobei die Situation hat sich natürlich dramatisch geändert seit der Zeit, wo Alexander Mitscherlich sein Pamphlet verfasst hat. Die Welt ist schneller geworden, die Stadt ist schneller geworden. Wir leben in einer globalisierten Umwelt und natürlich sind die Herausforderungen auch deutlich komplexer geworden, mit denen wir zu tun haben. Die Ansprechpartner, es gibt immer mehr Akteure, die sich beim Stadtmachen mit einmischen. Wir haben eine enorm starke Ökonomie, die darüber bestimmt, wie unsere Städte aussehen. Wir haben divergierende Politiken etc. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, in diesen neuen Zeiten Stadt zu machen. Und wir sollten, anstatt uns zu beklagen, dass alles nicht so aussieht, wie es sein sollte. Und da gibt es viele Punkte, die nicht so gut sind. Aber wir sollten tatsächlich nach vorne schauen und Zukünfte entwerfen und darüber debattieren, was wir wollen. Und dann
Zukunft,
handeln.
Das wäre eine Vision. Die Vision von Mitscherlich, glaube ich, die würden Sie teilen. Lebenswerte, solidarische Stadt.
Absolut. Also da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Und solidarische Stadt ist sehr wichtig. Und wir müssen sie nur an die aktuellen Zeiten anpassen. Und es gab einige große Köpfe, die einfach eine Debatte angestoßen haben, auch mit Manifesten, mit Pamphleten. Und das brauchen wir wieder. Also, und das haben wir auch.
Wir sind fast 6 Jahrzehnte weiter. Sie haben auch kein Pamphlet gerade veröffentlicht, mit herausgegeben. Sie sind Professorin für Grundlagen der Stadtplanung, urbane Transformation und innovative Prozessgestaltung an der Fachhochschule in Aachen. Und Ihr Buch heißt Komplement und Verstärker zum Verhältnis von Stadtplanung, künstlerischen Praktiken und Kulturinstitutionen. Wer ist da Komplement und wer ist Verstärker?
Ich glaube, es kann beides sein. Wir müssen beide sehr genau aufeinander hören. Wir müssen beide voneinander lernen.
Also Künstler und Stadtplaner.
Künstlerinnen und Stadtplanerinnen und natürlich auch Institutionen. Und wir brauchen Künstlerinnen, wir brauchen andere Initiativen, wir brauchen die Bürgerschaft. Es geht letztendlich darum, dass wir alle miteinander reden und dass wir uns alle einbringen und jeder dann seinen Beitrag dazu leistet mit den Instrumenten und Mitteln, die jeweils zur Verfügung stehen.
Komplex heißt, man hat es mit Anwohnerinnen zu tun, mit Investoren, Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt und noch ungefähr 540 andere Positionen. Wie soll da zum Beispiel Kunst helfen?
Naja, was Kunst machen kann, ist, sie haben sehr spezifische Formate, die Menschen abholen auf einer Ebene, die nicht unbedingt immer verbal ist. Ne? Also sie können vor Ort gehen, sie können auch polemisieren, sie können bestimmte Themen zuspitzen. Sie in unserem Beispiel war es jetzt am Schauspiel Köln war es so, dass teilweise geknetet wurde, dass vor Ort gegangen wurde, dass Atmosphären aufgemacht wurden, die Menschen berührt haben und die natürlich auch Menschen dazu gebracht haben, ihre Meinung und ihre Expertise einzubringen. Und ich glaube, Kunst hat einen ganz großen katalysatorischen Effekt. Das kann nicht, wie wir in der Planung über Jahrzehnte vorausschauend planen. Aber Kunst kann natürlich momentane Situationen aufnehmen und Energien reinbringen in langwierige Prozesse. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil wenn Prozess sehr lang ist, ne, so wenn er über Jahrzehnte läuft, brauchen wir immer mal wieder so eine kleine Energiespritze und mal andere Meinungen, andere Haltungen, die uns wachrütteln, damit wir da entsprechend unsere Planung anpassen können. Das wäre zumindest der Wunsch.
Isabel Maria Finkenberger, wir reden hier sehr auf einer Metaebene, auf einer sehr theoretischen, aber wo gibt es Beispiele für gelungene, konkrete, realisierte Projekte?
Da fallen mir direkt 2 Beispiele ein. Das eine wäre tatsächlich die Planbude in Hamburg, wo es darum ging, die sogenannten Esso-Häuser wurden von dem Investor aufgekauft und sollten abgerissen werden und neu gebaut werden. Und da hat es tatsächlich einen Protest auf lokaler Ebene, unter anderem mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Theoretikerin, mit Sozialarbeiterin hat sich ein Team zusammengefunden und die haben letztendlich eingefordert, dort die Bürgerbeteiligung, wie man sie normalerweise von städtischer Seite aus organisiert, selbst zu initiieren und zu organisieren. Die haben einen Container aufgestellt. Sie waren mehrere Tage in der Woche für viele Stunden vor Ort und haben da Dinge abgefragt. Man konnte sich beteiligen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und sie haben diese Anregung aus der Bürgerschaft und den Initiativen vor Ort sehr ernst genommen. Und letztendlich sind die Inhalte in die Auslobung nachher eingeflossen, die dann wiederum Grundlage eines Wettbewerbs, eines mehrphasigen Wettbewerbs für Architektinnen war. Also das ist so ein großes Beispiel.
Und was heißt das dann konkret für diese Gebäude, für das Viertel? Was ist passiert am Ende?
Also das ist noch nicht gebaut. Es ist jetzt, die zweite Phase ist durch. Und es geht letztendlich darum, dass zum Beispiel die Bürgerschaft gefordert hat, wir brauchen Freiräume vor Ort. Ne? Es entstehen jetzt öffentliche Orte, auch auf den Dächern beispielsweise. Es gab eine architektonische Gestalt, dass man gesagt hat, man möchte differenzierte Gebäude, viele differenzierte Nutzungen. Es ging um die Frage des Wohnungsmixes. Wer soll da eigentlich zukünftig wohnen? Dürfen die Personen, die schon vor Abriss der Esso-Häuser dort gewohnt haben, können und dürfen die wieder zurück? Wie viel Sozialwohnungsbau gibt es etc.? Also da gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, von der Kleinteiligkeit, von der Ausgestaltung, ist natürlich auf dem Kiez sehr zentral in Hamburg. Also dass das nicht so eine Investorenarchitektur wird, sondern gestalterisch auch auf die Atmosphäre des Kontextes eingeht. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele gute Ansätze und das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Und das gilt es auch irgendwie in anderen Situationen zu geben. Und das zweite ist Ex Rota Print in Berlin sicherlich, wo eine künstlerische Zwischennutzung dazu geführt hat, dass sie letztendlich über eine Stiftung den Grund und Boden der ehemaligen Firma Rota Print gekauft haben, wo sie selber angefangen haben zu bauen, wo sie gesagt haben, ein Drittel Kunst, ein Drittel Gewerbe, ein Drittel Soziales sollen die zukünftigen Nutzerinnen sein. Und wo sie es tatsächlich geschafft haben, aus dieser Initiative heraus eine ganz große, und das hatte ich vorhin gesagt, bodenpolitische Debatte auch für Berlin und international anzustoßen. Und das sind erfolgreiche Projekte.
Sie haben die Kooperation mit dem Schauspiel Köln, mit den Bühnen Köln in Mülheim, eine Ausweichspielstätte. Das haben Sie über 3 Jahre gemacht, über 2 Jahre in 3 verschiedenen Stufen. Hat es was verändert? Hat es was gebracht für Mülheim?
Ich bin nicht ganz unkritisch gegenüber dem Projekt, wie es war. Wir haben da einen Diskurs angeregt und ich glaube, wir haben viele wesentliche Themen aufgemacht und entsprechende Leute zusammengesucht, die alle eine Meinung haben. Das, zum Beispiel Mobilität war ein großes Thema, ein Riesenthema war, wo auch letztendlich das Festival stattgefunden hat. Das Abschlussfestival war die Mülheimer Brücke als sehr, sehr zentraler Ort, die auch derzeit bzw. zukünftig saniert werden soll und die wir als einen ganz wichtigen Ort für ganz Mülheim und für die Bürgerschaft dort ansehen, wo wir gerne darüber diskutieren würden, was da eigentlich nach der Sanierung reinkommt an Nutzungen, an Programmatik. Wir haben das aufgemacht, wir hatten die entsprechenden Personen vor Ort. Dann war das Projekt zu Ende und dieses ganze komplexe Wissen, das wir gesammelt haben, auch mit diesen ganzen tollen Menschen, die eh vor Ort sind und die sehr, sehr viel tun für Mülheim. Und das ist leider nicht weitergegangen. Und das wäre auch tatsächlich eine große Kritik und auch der Ansatz für das Buch, zu sagen, eigentlich müssen wir an die Institutionen ran. Institutionen sind Einrichtungen, die haben Häuser, die haben zeitliche und finanzielle Ressourcen, die längerfristig geplant sind und Projektarbeit kann eben das nicht leisten, was theoretisch Institutionen leisten können, nämlich präsent vor Ort zu sein und langfristig auch was für einen Stadtteil wie Mülheim
heißt
zu
das,
tun.
Heißt das, Stadtplanung braucht eigentlich Partner, weil Stadtplanung allein machtlos ist?
Stadtplanung ist eine Kompetenz in einem komplexen Gefüge, das wir Stadt nennen. Und wir ordnen, wir haben unsere Instrumentarien, die Verwaltung hat Instrumentarien, wie sie Dinge rechtlich festschreiben kann. Aber natürlich haben wir auch unsere Grenzen. Ne? Also Planerinnen denken sehr langfristig. Wir haben gar nicht die Kapazitäten, vor Ort zu sein. Und natürlich brauchen wir die Menschen vor Ort. Wir brauchen die Institutionen, wir brauchen Vereine, wir brauchen die Bürgerschaft. Sie brauchen
die Leute vor Ort.
Ja, die auch. Und die haben auch ihren Teil ihrer Expertise. Und dann gibt es noch ganz andere viele Dinge, die Stadtplanung beeinflussen, Hochwasserschutz etc. Das sind einfach so Sachen, die kann man teilweise nachher in der Ausformulierung debattieren, aber das sind Rahmenbedingungen, die wir halt auch berücksichtigen. Ne? Also das sind ganz viele Positionen.
Viele Positionen, viele Faktoren, überhaupt sehr komplexes Thema. Ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, Schnippen funktioniert nicht. Man kann ja eine schöne Idee haben, aber zack, Schnipp, wir ändern was. Funktionierendes Viertel, Kiez oder genau. Viertel, das entsteht über Generationen.
Richtig. Das heißt aber auch, dass letztendlich eine begrenzte Projektlaufzeit, wie es das war, kann eine Energie entfachen, kann mit besonderen Ressourcen bestimmte Debatten anstoßen, aber letztendlich braucht es eine Strategie oder hätte es gebraucht, eine Strategie, tatsächlich sich in diesen 2 Jahren noch mehr mit den Leuten, die eh vor Ort sind und die dieses Veedel ausmachen, zu verbünden. Und die stoßen aber genauso an ihre Grenzen. Ne? Also und ich glaube, es braucht mehr Vereinbarungen und andere Arten der Kommunikation und der Zusammenarbeit zwischen diesen unterschiedlichen Stadtakteuren, um ernsthaft das zu verändern. Und es braucht eine ganze Menge Mut von allen Seiten, auch mal was zu wagen.
Befinden wir uns nicht eigentlich die ganze Zeit in unserem Gespräch auf der Metaebene, also oft auf der Ebene der Theorie, weil wo wird so etwas konkret umgesetzt? Sie haben das Beispiel Antwerpen, die setzen auf Langsamkeit. Mhm. Ja. Die haben einen Stadtbaumeister, der versucht zu vermitteln, der aber eher im Sinne der Bürger und der Stadt agiert, der aber auch abhängig ist von der Politik. Ist das eine Lösung?
Ja, was ich an einem Stadtbaumeister sehr spannend finde, ist, dass er so eine Art neutrale Position hat. Und Sie haben das angesprochen, der Knackpunkt ist natürlich, dass er irgendwann, wenn er unbequem ist, wird abgewählt werden kann. Das ist ja auch passiert schon in Antwerpen. Aber was er natürlich machen kann, er kann eine eigene baukulturelle Position formulieren und er kann versuchen, eben diese Schnittstelle zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Stadtmacherinnen und Stadtmachern, die auch Macht haben vor Ort, herzustellen und natürlich auch mit diese bürgerschaftlichen Ideen, ne, die Menschen, die vor Ort wohnen, dass die Ideen letztendlich auch in die Debatte eingebracht werden. Und das hat teilweise sehr, sehr gut funktioniert in Antwerpen. Und die Langsamkeit als Idee ist ja auch daraus entstanden, zu sagen, wir können nicht immer alles planen. Und wenn es dann mal fertig geplant ist, implementieren wir es und dann ist es die beste Lösung. Sondern die Idee ist, wir probieren auch mal Dinge aus, wir realisieren Dinge und schauen, wie sie funktionieren. Und aus diesem Lernprozess heraus, auch aus den Reaktionen vor Ort, dieser Lernprozess wird wieder in die Stadtentwicklung implementiert. Und das ist eigentlich das Spannende an solchen Ansätzen, auch wenn sie sehr langsam sind.
Künstler wollen Stadt machen, Künstler sollen Stadt machen. Es gibt ein Projekt, das heißt Kirche macht Stadt. Wer soll denn alles noch Stadt machen? Und was macht dann die Stadt?
Ich würde mal sagen, die Bürgerschaft fordert ja auch Teilhabe ein. Das ist ja nicht nur, dass sie das alles sollen und auch die Kunst beschäftigt sich und da sind sie uns Jahrzehnte voraus, schon viel länger mit der Fragestellung, wie erreichen wir eigentlich jemanden vor Ort, was passiert eigentlich, wenn wir vor Ort gehen und mit den Menschen reden. Und deswegen ist es so ein bisschen einseitige Formulierung zu sagen, die sollen das, die wollen das auch. Die Frage ist nur, wie können sie das und wo können sie denn wirklich mitreden? Ne? Es gibt so bestimmte Dinge, die kann man verhandeln. Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, da wird es schwer zu verhandeln. Und die Verwaltung, das sind tatsächlich diese ganzen Ämter, die das machen, die haben natürlich eine bestimmte Möglichkeit auch zu regulieren und auch eine gewisse Verantwortung, diese unterschiedlichen Interessen zu moderieren. Und das nehmen sie schon auch wahr. Es gibt immer noch große Angst vor Machtverlust, ne, auf sämtlichen Ebenen, dass wenn man nicht mehr die komplette Kontrolle über Situationen hat, dass man dann der Meinung ist, man verliert Macht. Und ich glaube, da braucht es einen anderen Blick, auch von Seiten der Verwaltung natürlich. Ich sehe aber schon auch, dass die Verwaltung, die ändert sich ja auch nicht von heute auf morgen, ne? Die ganzen Strukturen. Also es gibt viele gute Ansätze dort. Es gibt sehr, sehr viele gute Menschen, die in verantwortlichen Positionen sitzen. Und wir müssen aber auch als Bürgerschaft einerseits deren Potenz anerkennen und auch deren Expertise anerkennen. Und wir müssen einfach, glaube ich, respektvoll miteinander verhandeln. Das gilt für beide Seiten, ne? Für alle Seiten. Und jeder kann sich oder sollte sich auch so einbringen.
Was nutzen die Guten in der Verwaltung, die Guten im Theater, wenn der Stadtkämmerer sagt, für dieses Grundstück kann ich durch den Investor mehr kriegen, interessiert mich die Stadtplanung nicht und gleichzeitig habe ich viel zu wenig Geld fürs Theater, das Projekt ist gestrichen.
Das ist eine ganz gefährliche Debatte, Gelder gegeneinander auszuspielen. Ne? Immer zu sagen, wenn wir irgendwo Geld brauchen, dann streichen wir bei der Kultur oder irgendwo. Ich glaube, wir müssen als Bürgerschaft da aufstehen, auch als Experten aufstehen und anfangen zu diskutieren und debattieren. Und das hat beispielsweise in Berlin ja ganz gut funktioniert. Das ist ja so eine Stadt, wo man große Debatten führen kann, wo über die Praxis des Liegenschaftsfonds dann plötzlich eine bodenpolitische Debatte entstanden ist, wo auch Dinge eingefordert werden. Und das müssen wir auch als Bürger dieser Stadt oder Bürger überhaupt unsere Verpflichtung wahrnehmen, auch einzufordern und auch die Verwaltung zu unterstützen. Das sind nicht unsere Feinde. Das sind tatsächlich die, mit denen wir zusammenarbeiten sollten. Und natürlich sind es auch die Politiker. Und auch die sollten wegkommen von ihrem Vierjahresdenken bis zur nächsten Wahl. Sondern wir brauchen Mut. Wir müssen aber auch als Bürgerschaft den Mut von einzelnen Politikerinnen und Politikern zulassen, dass sie auch mal was ausprobieren. Und das geht eigentlich um ein vertrauensvolles Verhältnis sämtlicher Positionen. Und da zitiere ich sehr gerne Knigge. Knigge spricht von Weltklugheit. Und die müssen von allen Positionen letztendlich, muss sich dieser Weltklugheit bedienen.
Von Mitscherlich zu Knigge. Kompliment und Verstärker zum Verhältnis von Stadtplanung, künstlerischen Praktiken und Kulturinstitutionen. Mit herausgegeben von Isabel Maria Finkenberger, erschienen dem Jovis Verlag. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.